Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon, ich grüße Sie herzlich. Das hören wir ja oft, dass die Digitalisierung durch die Pandemie einen Schub bekommen hat, durch das Leben auch auf Distanz. Homeoffice, Homeschooling, Behörden waren zu, Anträge wurden mehr online gestellt, ganz vieles wurde ins Internet verlagert. Manche empfinden das ohnehin als Erleichterung, vieles geht schneller, manches unkomplizierter, aber es gibt auch einige, die bei dieser Entwicklung nicht mitgehen, weil sie nicht wollen oder weil sie aus verschiedenen Gründen nicht können. Und darüber sprechen wir hier heute in der Lebenszeit auf Distanz. Wenn die digitale Welt fremd erscheint, das ist unser Thema und vielleicht kennen Sie das ja auch, haben das in den zurückliegenden Monaten erlebt. Bestimmte Behördengänge, die gingen nur, wenn zuvor online ein Termin vereinbart wurde. Manches geht komplett nur übers Internet, was aber, wenn der Zugang fehlt? Wo sind Sie lieber analog als digital unterwegs? Wo erscheint Ihnen die Netzwelt vielleicht auch fremd? Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann können Sie sich analog und digital bei uns melden, indem Sie diese kostenfreie Telefonnummer anwählen. 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schicken uns eine Mail an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn die digitale Welt fremd erscheint, da sprechen wir unter anderem mit diesen Gästen heute. Eva-Maria Welskop, DEFA, Präsidentin des Deutschen Caritasverbands. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Julian Schellong ist ebenfalls in der Leitung, der uns erzählen wird, wie es ist, privat ohne Smartphone zu leben. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen.
Hallo, guten Tag.
Und telefonisch ebenfalls zugeschaltet ist uns Olaf Riese, Seniorpartner bei der Boston Consulting Group, einer weltweit operierenden Unternehmensberatung und Leiter einer Studie, Digitales Deutschland 2021, deren Ergebnisse Sie uns gleich noch genauer vorstellen werden. Willkommen auch Ihnen in dieser Runde.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Digitales Deutschland 2021. Was haben Sie da genau untersucht?
Ja, uns war wichtig zu verstehen, inwieweit über die Covid- oder Corona-Phase die Nutzung digitaler Dienste in Deutschland sich verändert hat. Und was wir untersucht haben, sind digitale Dienste, die wir als Produktivitätsdienste bezeichnen. Also nicht einfach das Surfen im Internet oder Social Media.
Das heißt produktiv, sondern, vielleicht konkrete Anwendungen mal genannt?
Genau, also Dinge wie Homeoffice, dann aber auch in der Schule oder Gesundheitswesen oder als vierte Kategorie die Dienste im öffentlichen Dienst. Mhm. Ja, also zum Beispiel die Anmeldung für Ihren Führerschein oder Terminvereinbarungen bei einer Behörde.
Mhm. Und genau, und das Ergebnis war, was ist herausgekommen?
Ja, also zum einen ist es so, dass das ist nicht überraschend, die Corona-Zeit natürlich hier einen deutlichen Schub gegeben hat. Also wir sehen ungefähr, dass doppelt so viele Menschen sich mit dieser Art von Diensten jetzt auseinandersetzen. Auf der anderen Seite sehen wir aber nach wie vor, dass es eine Gruppe gibt von ungefähr einem Drittel der Bevölkerung, die solche Dienste überhaupt noch nicht nutzt. Ja, also das ist schon nochmal eine relativ große Gruppe, die dort in gewisser Weise immer noch abgehängt ist.
Und Sie haben das Ganze auch nach Altersgruppen aufgefächert. Wie sah dann das Ergebnis aus?
Ja, also bei den Altersgruppen ist es schon so, dass wir sehen, dass die Jüngeren den größten Sprung gemacht haben. Das liegt natürlich daran, dass sie über die Schule zum Beispiel unmittelbar natürlich da die Exposure hatten. Ältere sind weiterhin die Gruppe, und Ältere, da sprechen wir jetzt über eine Gruppe über 65, die am wenigsten digitale Dienste nutzt. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine Spreizung nach Einkommensgruppen.
Also das Einkommen spielt eine Rolle, die soziale Situation, nämlich welche?
Ja, also die Einkommenssituation ist die, dass wir bei Menschen mit geringerem Einkommen eine geringere Nutzung sehen von diesen digitalen Diensten. Und wir sehen auch, wenn wir jetzt beide Gruppen mal kombinieren, also die Älteren und Menschen mit geringeren Einkommen, ähnliche, ich sag mal, Hinderungsgründe für die Nutzung von digitalen Diensten. Also zum Beispiel eine gewisse Berührungsangst oder Angst, etwas falsch zu machen oder etwas kaputt zu machen. Also solche Dinge sehen wir im Grunde bei beiden Gruppen vertreten.
Berührungsangst, Angst, etwas kaputt zu machen. Das heißt, es ist ein Zögern da, sich darauf einzulassen. Wie würden Sie das beschreiben? Was ist es, was die Menschen insgesamt hindert, ja auch den Nutzen vielleicht zu sehen?
Ja, also zum einen ist es so, dass viele Menschen sagen, am Ende bringt mir das noch nichts. Und die Menschen haben übrigens dabei auch teilweise recht. Es ist ja so, dass viele dieser Dienste, über die wir gerade sprachen, also ich nehme jetzt mal eine Anmeldung in einer Behörde, ja eben noch nicht durchgängig digital sind. Also was wir dann häufig sehen ist, wir haben einen großen Aufwand, uns zu registrieren, anzumelden und am Ende müssen wir dann aber trotzdem noch physische Dinge tun, also beispielsweise Briefe abschicken oder PIN, uns PINs merken, die wir dann verlieren etc. Das heißt also, der Nutzen ist häufig nicht unmittelbar klar. Das gilt nicht nur für diese Gruppe, über die wir gerade gesprochen haben, die Abgehängten, sondern durchaus auch für breitere Kreise. Also diese Menschen haben nicht den unmittelbaren Nutzen bislang kennengelernt von gut funktionierenden digitalen Diensten. Es ist aber dann auch eben speziell bei den abgehängten Gruppen eine, ich sag mal, mangelnde Auseinandersetzung beziehungsweise eine geringere Schulung in diesen Themen. Das heißt also, sie sind nicht wirklich an die Themen herangeführt worden.
Was Sie mir jetzt mehrfach gesagt haben, die Gruppe der Abgehängten, da bin ich ein bisschen stehen geblieben gedanklich, weil ich mich gefragt habe, sind es wirklich Abgehängte oder kann man diese Menschen noch mit einbinden? Wer ist das, wo Sie sagen würden, da ist es ganz schwer, einen Zugang zu finden und zu sagen, die nehmen wir noch mit in diese digitale Welt?
Also ich würde erstmal per se nicht sagen, dass es schwer ist oder unmöglich, die Leute mitzunehmen. Im Gegenteil. Also ich denke, das war ja auch ein ganz wesentliches Ziel unserer Studie, zu verstehen, wie kann man diese Menschen eigentlich mitnehmen. Und das ist natürlich eine Hypothese, an die wir sehr stark glauben. Es ist wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir alle mitnehmen, weil gerade die Dienste, über die wir dort jetzt hier sprechen, natürlich unmittelbaren Nutzen bringen können für jeden Menschen. Also Stichwort zum Beispiel Gesundheitsdienste. Und der Fakt ist aber, wir müssen diese Menschen gezielt ansprechen. Und das ist eben etwas, was in der öffentlichen Debatte, wenn wir über Digitalisierung reden, meistens nicht der Fall ist. Wenn wir über Digitalisierung und Hindernisse reden, dann reden wir sehr häufig über fehlenden Breitbandausbau zum Beispiel und dass man mehr Geld braucht, um schnelles Internet zur Verfügung zu stellen. Aber wir reden sehr, sehr selten oder gar nicht über gezielte Maßnahmen für Menschen, die solche Themen noch nicht nutzen und vielleicht Schulung brauchen oder vielleicht auch wiederum spezielle Unterstützung brauchen bei ihrer individuellen Ausstattung im Haushalt und Ähnlichem. Ja, und ich glaube, wenn wir dort einen anderen Fokus setzen, dann haben wir die Möglichkeit, dort einen sehr, sehr großen Teil dieser Gruppe auch zu erreichen.
Und genau dazu ist auch diese Lebenszeit ja da, dass wir auf die Menschen gucken, dass wir schauen, wie können wir sie mitnehmen, eben auch, welche Angebote können wir machen. Das wird in dieser Sendung auch noch Thema sein. Sie können sich weiter beteiligen auf Distanz, wenn die digitale Welt fremd erscheint. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und Herr Rehse, wichtig ist es, das haben Sie ja betont, dass Sie nicht abgefragt haben, ob die Personen andere digitale Kanäle nutzen, also etwa auf Social Media wegen ja auch unterwegs sind oder Messenger-Dienste nutzen. Wie ist das bei Ihnen selbst? Schöpfen Sie die digitalen Angebote voll aus?
Also ich würde ganz persönlich sagen, ich schöpfe sie wahrscheinlich sogar etwas zu viel aus. Also gerade wenn wir über die nicht, ich sag mal, produktiven Dienste reden, sondern über wirklich Surfen, Social Media etc., dann stelle ich bei mir selber fest, und das ist jetzt wieder zum neuen Jahr auch ein Vorsatz, dass ich weniger machen sollte. Das sind natürlich Zeitfresser und Ablenkungen, in die man da sehr leicht reintappt. Bezogen auf die wirklich produktiven Dienste muss ich von mir selber sagen, dass ich natürlich Dinge wie Homeoffice nutze. Ich sehe natürlich, dass meine Kinder mit der Schule dort viele Dinge machen. Ich selber bin aber auch schon in Punkte gelaufen, wenn ich zum Beispiel mich versucht habe, für einen Termin in der öffentlichen Verwaltung oder Ähnliches anzumelden, wo ich selber sagte, das ist mir jetzt echt zu kompliziert. Das könnte man viel, viel, viel besser machen, viel, viel einfacher machen, sodass ich dann am Ende doch zum Hörer greife und dort anrufe.
Also das heißt, da muss ich auch noch ein bisschen was tun, damit der Zugang für uns auch leichter ist. Julian Schellong, Sie haben einen Beruf, bei dem Sie mit Technik viel zu tun haben, sind aber bei uns in der Sendung als Privatperson und als solche nutzen Sie kein Smartphone für den Privatgebrauch. Aber die digitale Klaviatur, die beherrschen Sie, also wissen die Möglichkeiten zu nutzen?
Ja, das ist wahrscheinlich so. Also wie gesagt, ich habe kein Smartphone. Sie erreichen mich hier auf meinem guten alten Nokia-Knochen. Und bin aber sonst natürlich viel im Internet unterwegs und nutze vor allem das Medium der Mail.
Was ist der Grund, warum Sie kein Smartphone benutzen?
Genau, also das sind vor allem zwei Gründe. Der erste ist eigentlich ein ästhetischer. dass mir diese Kommunikation über Instant Messenger und soziale Netzwerke einfach nicht so gut gefällt. Das ist ja eine Kommunikation, die sehr impulsiv läuft, sehr spontan, großer Frequenz und dann in sehr kurzen, abgehackten Informationsbröckchen, sage ich mal. Also nennen Sie mich spießig, aber ich mag das einfach, wenn eine Nachricht irgendwie anfängt mit lieber Julian oder sehr geehrter Herr Schellong, Komma, und dann in ganzen Sätzen ausformuliert ist. Das ist eigentlich so die Wertschätzung, die ich meinen Gesprächspartnern gegenüber ausdrücken will und die ich auch erwarte. Und das sehe ich, also ich persönlich finde das einfach in diesen Kommunikationskanälen auf dem Smartphone nicht wieder. Aber das ist natürlich meine persönliche Entscheidung. Also das kann natürlich jeder anders sehen. Der zweite Grund gegen das Smartphone für mich ist weniger so ein persönlicher Geschmack, sondern ist nach wie vor die Überwachung. Also wir wissen, dass eigentlich jeder Schritt, den wir im Internet tun, wird von staatlicher und von privater Seite protokolliert. Und mir ist die Kommunikation mit meinen Freunden, Familien und so weiter einfach zu wichtig, als dass ich da irgendwelche Menschen in Sicherheitsbehörden oder im Silicon Valley irgendwie das Mitlesen haben will. Also das ist jetzt keine Paranoia oder so. Das ist ja einfach ein Fakt. Es gab da vor einigen Jahren mal einen großen Skandal. Ich glaube, danach hat sich an dieser Überwachungspraktik eigentlich nichts geändert. Nur die Leute haben sich irgendwie dran gewöhnt. Aber also mir ist das einfach, ich finde das einfach nicht schön, diese Vorstellung, dass ich nicht genau weiß, wer dort noch zwischengeschaltet ist.
Mit diesem Unbehagen sind Sie ja nicht allein. Monika Lützow zum Beispiel hat uns eine E-Mail geschrieben aus Heikendorf. Für Sie sind die digitalen Angebote nützlich. Man kann die Entwicklung ja ohnehin nicht aufhalten, aber auch sie ärgert, was die Anbieter ohne ihre Zustimmung, ohne ihr Wissen so alles im Hintergrund veranstalten. Der Schutz der Verbraucher vor Datenmissbrauch, der, so sagt sie, muss dringend verbessert werden, werden wir hier auch noch genauer mit Sicherheit ansprechen, denn das ist ja auch das Unbehagen, was viele haben. Was sagen die Freunde dazu, dass sie sich jetzt den ja auch bequemen Möglichkeiten über Messenger-Dienste zu kommunizieren entziehen?
Also ich denke, die meisten finden das kurios. Ich bin natürlich ein absoluter Freak in meinem Freundeskreis. Ich bin 30 Jahre alt. Also wirklich die meisten, nicht alle, aber die meisten haben Smartphone, haben WhatsApp und Facebook und so weiter. Interessanterweise, die einzigen, die wirklich versucht haben, mich dazu zu überreden, waren meine Eltern. Aber die haben das inzwischen auch aufgegeben.
Eva-Maria Welskop-Defa ist die Präsidentin des Deutschen Caritasverbands. Sie sind in dieser Funktion auch für den Bereich digitale Transformation zuständig und nutzen selbst wie intensiv digitale Angebote.
Ja, vielen Dank für diese ganz persönliche Frage zum Anfang. Ich bin ein bisschen wählerisch. Ich mag solche Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel Twitter, weil ich finde, dass ich da mit interessanten Kontaktpersonen schnell persönliche und fachliche Informationen austauschen kann. Ich bin aber zum Beispiel überhaupt nicht auf Facebook unterwegs und meine Kinder wundern sich immer, warum ich nicht mehr auf YouTube mache, weil für meine Kinder ist YouTube das Eldorado der Gebrauchsanweisungen, wie man Waschmaschinen repariert, Orangen filettiert und schöne Servietten faltet. Also da bin ich offensichtlich noch nicht up to date.
Aber die Caritas bietet einiges an Beratung auch online an. Also das, was wir gerade schon besprochen haben, die Angebote, die man digital nutzen kann, die sind in der Pandemie vermutlich auch verstärkt nachgefragt worden. Würden Sie sagen, das hat an Bedeutung gewonnen?
Ja, ganz eindeutig. Also für die Caritas als Organisation können wir festhalten, wir sind heile froh, dass wir vor 2-3 Jahren, also inzwischen sind es ja dann 4 Jahre, also 2 Jahre vor der Beginn der Pandemie, unsere Online-Beratung einer gründlichen Durchsicht, Relaunch nennt man das ja heutzutage, unterzogen haben, die Technik deutlich aktualisiert haben. Dadurch waren wir zu Beginn der Pandemie auf einem attraktiven technischen Stand und wir haben dann erlebt, dass innerhalb kürzester Zeit die Nachfragen über unsere Online-Beratung um 30% nach oben geschnellt sind, weil die analogen Beratungsangebote durch den Lockdown nicht mehr so gut erreichbar waren. Also das ist ein wirklich wichtiges Instrument gewesen, um für die Ratsuchenden erreichbar zu bleiben. Ich will allerdings gleich in einem Atemzug dazu sagen, das ist kein Allheilmittel. Auch wenn wir in hohem Maße dankbar sind, dass die Technik uns diese Möglichkeiten gibt, so können wir doch bestätigen, was ja auch die Studie herausgefunden hat, dass es hier ein soziales Gefälle gibt. Die Menschen im unteren Einkommensbereich, die Menschen in besonders großen Notlagen sind tendenziell weniger leicht über die neue Technik erreichbar, sodass wir uns als Caritasverband auch nicht exklusiv auf die Online-Beratung gestützt haben, um die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen, sondern zum Beispiel haben einige unserer Beratungsstellen sogenannte Gespräche, also Gespräche im Gehen durchgeführt, wo man dann die Vorgaben, die Hygieneschutzvorgaben beachten konnte und trotzdem analog mit den Ratsuchenden im Gespräch war.
Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wenn wir hören, dass es eben auch Menschen gibt, die nicht so umfangreich in der digitalen Welt unterwegs sind, vieles eben nicht nutzen können, wie sie die erreichen. Sehen Sie, dass das Angebot jenseits des Internets schmaler wird, während das im Netz wächst?
Das würde ich generell nicht bestätigen, aber die Gefahr ist tatsächlich groß und insbesondere bei der Erreichbarkeit von Behörden, auch das wurde ja durch die Studie eben schon angesprochen, bemerken wir, oder auch von Finanzdienstleistungen, bemerken wir, dass die analoge Struktur abnimmt, also die Anzahl der Sparkassenfilialen nimmt ab, die Anzahl der Bürgerbüros oder der Geschäftsstellen von Rathäusern nimmt ab, sodass die Wege für die älteren Menschen viel länger werden, wenn sie noch ein analoges Angebot erreichen wollen. Dann müssen sie zu ihrer Sparkassenfiliale nicht nur 3 Kilometer gehen, sondern vielleicht 20 Kilometer. Und das ist dann für die älteren Menschen genauso belastend wie die ständige neue Gewöhnung an sich ändernde digitale Angebote. Weil das ist meine persönliche Einschätzung, die Dynamik der digitalen Angebote, dass sie im Grunde genommen jeden Tag neu aussehen, weil sie attraktiver werden wollen, weil sie nutzerfreundlicher werden wollen. Diese hohe Veränderungsdynamik, die ist ein Teil der Erklärung dessen, warum die älteren Menschen sich so schwer tun mit den digitalen Angeboten, weil sie im Alter nicht mehr so schnell sich darauf einstellen können, dass der Zustimmungsbutton plötzlich nicht mehr oben links, sondern unten rechts sind. Sie haben sich daran gewöhnt, er ist oben links, da war er zwar vielleicht nicht so gemütlich und nicht so passend, aber da fanden Sie ihn, dass Sie ihn jetzt unten rechts suchen müssen. Das erschwert die Nutzung und deswegen würde ich in Ergänzung zu dem, was eben gesagt wurde, weniger die Angst nennen, etwas kaputt zu machen, sondern tatsächlich die Schwierigkeit, sich in dieser ständig sich verändernden Welt, sich zurechtzufinden. Das ist einer der Gründe, warum die Menschen mit weniger guter Bildung, die Menschen mit höherem Alter nicht so leicht mit den digitalen Tools zurechtkommen.
Und Sie haben jetzt nochmal die niedrigere Bildung angesprochen, aber davor vorwiegend ja auch von Älteren gesprochen. Aber was würden Sie sagen, wer sind es denn, was sind das für Menschen, die mehr Unterstützung brauchen, damit sie diese Zugänge wieder bekommen oder damit sie die Unterstützung erfahren, um möglicherweise am Alltag auch Teilhabe zu haben?
Gut, da gibt es ein breites Spektrum. Natürlich, wenn wir über das Thema Nutzung von digitalen Instrumenten im Schulunterricht sprechen, dann richtet sich unser Augenmerk als Caritas auf die Kinder aus den einkommensschwachen Haushalten, wo eben nicht jedes Kind ausgestattet ist mit einem eigenen Tablet, wo aber, damit man die Anforderungen der Schule gut erfüllen kann, genau diese Hardware-Ausstattung den Kern, die Voraussetzung dafür darstellt, dass digitale Teilhabe möglich ist. Schauen wir auf die älteren Menschen, dann sind es tatsächlich mehr die weichen Faktoren. Die haben dann durchaus ein Tablet, aber sie kommen dann mit der ständig sich verändernden Software nicht zurecht. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass die nachhaltigen Herausforderungen im Bereich der Senioren und Seniorinnen uns länger beschäftigen werden als die Hardware-Ausstattungsfragen bei den Kindern und Jugendlichen. Das ist dann eher, glaube ich, ein finanzielles Thema und bei den Älteren glaube ich nicht, dass das nur eine Generationenfrage ist, dass man sagt, okay, wenn jetzt die heute 50-Jährigen 70 sind, dann hat sich das ausgewachsen. Es deuten eigentlich alle Studienergebnisse darauf hin, dass diese Veränderungsgeschwindigkeit auch für uns, wenn wir dann 80 sind, noch ein Problem bleiben wird, sodass ich durchaus Sympathien habe für den Vorschlag, Digitalassistenz als Regelleistungsangebot für ältere Menschen zu etablieren.
Auf die Lösungsansätze gehen wir auch noch intensiver ein. Olaf Rehse, was würden Sie sagen, wie wichtig ist die digitale Teilhabe? Also muss man da aus Ihrer Sicht mitmachen oder gibt es auch weiterhin Spielraum? Wie sehen Sie da in die Zukunft?
Na gut, am Ende ist es natürlich immer eine individuelle Entscheidung, aber ich glaube, es ist schon so, dass es sehr wertvoll ist, viele dieser Dinge tatsächlich zu nutzen. Also wir sprachen ja zum Beispiel über die Möglichkeiten im Gesundheitswesen. Wir sprachen aber auch über unmittelbare Vorteile, die ich habe, wenn ich zum Beispiel einen Behördengang online erledigen kann. Ich spare Zeit, ich spare Geld. Ich habe gerade in Pandemiesituationen vielleicht dann natürlich auch kein Krankheitsrisiko. Also ich glaube, es wird immer wichtiger sein, diese Dinge zu nutzen. Und ja, ich denke, digitale Teilhabe ist etwas, was wir sehr ernst nehmen müssen und dort auch wirklich einen großen Wert drauf legen müssen, gerade speziell eben auch auf die weichen Faktoren. Also das fand ich ein sehr, sehr gutes Stichwort gerade, denn die weichen Faktoren sind eben die wir häufig nicht diskutieren in der Öffentlichkeit.
Wir diskutieren gleich weiter. Ihnen erst einmal herzlichen Dank bis hierhin, Olaf Rehse, dass Sie uns die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen auch hier präsentiert haben, auf deren Grundlage wir diskutieren. Auf Distanz, wenn die digitale Welt fremd erscheint, das ist das Thema heute in der Lebenszeit. Und Sie können weiter anrufen, die 00800 446 4464 anwählen, so die kostenfreie Telefonnummer. Bis gleich. Um 10.35 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Lebenszeit auf Distanz, wenn die digitale Welt fremd erscheint. Das ist unser Thema heute und mit dabei sind weiterhin Eva-Maria Welskop-Defarm, die Präsidentin des Deutschen Caritasverbands, Julian Schellung, der bewusst privat kein Smartphone nutzt. Und wir erweitern die Runde. Johanna Schmölz ist jetzt noch zugeschaltet, Digitalstrategin der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich begrüße Sie herzlich in dieser Runde.
Guten Morgen.
Und Professor Dr. Johannes Weyer ist dazu gekommen, Soziologe, Professor für Techniksoziologie an der Technischen Universität Dortmund. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen aus Dortmund.
Und wir haben im ersten Teil der Sendung gehört, dass es gar nicht so wenige Menschen ja gibt, die, ob bewusst oder weil sie nicht können, eine Vielzahl digitaler Angebote nicht nutzen, vielleicht auch noch nicht nutzen. Johanna Schmölz, wie gehen Sie selbst mit den digitalen Angeboten um? Gibt es etwas, was Sie nicht nutzen?
Also in der Tat gehöre ich wahrscheinlich zu denen, die man neudeutsch Early Adopter nennt. Ich probiere sehr gerne alles Mögliche Neue aus, aber ich gucke da durchaus kritisch drauf. Es muss mir nicht auch gleich alles gefallen und ich versuche auch immer zu hinterfragen, brauche ich das tatsächlich? Ist das etwas, was mein Leben wirklich erleichtert? Und viel wichtiger noch, was sind so die Geschäftsmodelle dahinter? Also ich nehme nicht alles an, bloß weil es neu und schick ist, sondern ich gucke wirklich, welchen Nutzen das hat und welchen Preis ich unter Umständen dafür bezahlen müsste, zum Beispiel mit meinen persönlichen Daten, wenn ich es denn nutzen würde.
Aber da klingt durch, dass man sich durchaus auch ein bisschen auskennen muss. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben, dass ihnen die Entwicklung zu schnell geht, dass es ihnen zu undurchsichtig ist, dass sie möglicherweise auch einfach ein Problem damit haben, genau was sie beschrieben haben, zu sehen, was dahinter steckt. Welchen Rat haben Sie da?
Ja, das ist ein Pauschalrat, gibt es wahrscheinlich nicht. Es ist das Problem, das wir durch alle Generationen sehen. Es ist mitnichten so, dass es jetzt zum Beispiel nur die noch wenig Kontakt zur digitalen Welt haben, betrifft, sondern durchaus auch junge Menschen, die sich gar nicht erklären können, was sie da nutzen. Sie sagen dann so Sachen wie, ich habe da so einen Wisch drin, aber sie verstehen zum Teil nicht, was tatsächlich dahinter passiert. Und ich glaube, der Rat an jeden Einzelnen kann nur sein, den Dingen einfach mit einer gewissen Offenheit, aber eben auch kritisch dem zu begegnen, sich möglichst zu informieren und alle Angebote, die man vielleicht so annehmen könnte, dazu zu lernen und es besser zu verstehen, anzunehmen.
Mhm. Einige haben uns auch geschrieben, dass sie durchaus das Smartphone gerne nutzen, aber Smartphone nicht das gleiche ist wie Internet. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Smartphone?
Also mein Leben ist tatsächlich so ein bisschen durch das Smartphone getaktet, wobei ich mich davon nicht wirklich selber takten lasse. Ich lege es weg. Es gibt Zeiten, da ist Familie heilig, da hat ein Smartphone nicht zu suchen am Tisch beim Abendessen oder ähnliches. Aber in der Tat erleichtert es wahnsinnig vieles. Ich muss Familie und Beruf und viele andere Dinge unter einen Hut bringen und da macht dieses kleine Gerät schon vieles einfacher. Und wenn ich mir vorstelle, allein das, was ich in Schule oder Kindergarten mit meinen Kindern koordinieren muss, wenn ich das mit der guten alten Telefonkette alles lösen müsste, dann hätte ich manches Mal ein Problem oder mein Kind würde irgendwo stehen und nicht mitbekommen haben, dass etwas ausgefallen ist. Insofern, ganz ohne geht es, glaube ich, nicht mehr wirklich gut.
Julian Schallon, können Sie das nachvollziehen oder haben Sie das Gefühl, es entgeht Ihnen da doch was, wenn Sie das hören?
Ja, also erstmal entgeht mir natürlich was. Das ist wahrscheinlich so. Aber das ist ja meine eigene Entscheidung. Nun komme ich also ziemlich gut damit klar. Ich habe selber keine Kinder. Ich muss dann an anderen Momenten manchmal irgendwie ein bisschen tricksen oder brauche vielleicht eine Minute länger. Aber insgesamt kann ich also diese Einschätzung von Frau Schmelz, glaube ich, ein bisschen relativieren. Wenn sie sagt, dass das Smartphone vieles erleichtert, ja, das ist, glaube ich, so. Und es verkompliziert auch sehr viel. Wir haben in der ersten Hälfte der Sendung schon gehört, dass es auch einfach ein großer Zeit- und Konzentrationsfresser ist.
Eva-Maria Welskopf-Defa, Sie haben genau das ja auch angesprochen, dass es für manche zu kompliziert ist, dass wir gucken müssen in unserer Gesellschaft, wen können wir da wie mitnehmen. Was ist da Ihre Idee? Also ja, gerade das Smartphone, das hat ja wirklich deutlich an Bedeutung gewonnen.
Ja. Also ich würde gerne den Aspekt nochmal stärken, dass die Menschen zwar mit dem Gerät als solchem umgehen können, die intuitive Nutzung dieses Wischs sozusagen, ist ja oft ganz einfach. Man weiß nicht genau, was man tut, aber man kommt dahin, wo man will. Was die Menschen aber nicht so leicht für sich erwerben, ist wirklich die souveräne Nutzung. Man tut sich schwer, die Datenschutzerklärungen, an die man ein Häkchen macht, wirklich zu verstehen. Man tut sich schwer, eine begründete Fantasie zu entwickeln, was mit den Daten passiert, die vom Anbieter genutzt werden, um einem dann Werbung anzubieten, wenn man kostenlos eine digitale Zeitung auf dem Smartphone lesen will. Und ich glaube, da kommt es auf uns alle an, auf die Schulen, aber auch auf die Volkshochschulen, auf die Wohlfahrtsverbände, die sogenannte digitale Kompetenz, wirklich die souveräne Nutzung der Menschen zu befördern, damit diese Algorithmen, diese im Internet hinterlegten Logiken von uns besser bewertet werden können und wir dann klarer auch entscheiden können, was wollen wir zulassen und wo wollen wir uns aber auch wirklich auf privat schalten und keinen mitlesen lassen. Und ich glaube, das können wir nur entscheiden, wenn unser Wissen über diese Mechanismen verbreitert und vertieft wird.
Das ist die eine Seite. Die andere Frage wäre aber, müssen wir als Gesellschaft auch dafür sorgen, dass jedem es weiter ermöglicht wird, seine Bankgeschäfte direkt am Schalter zu erledigen, seine Verwaltungsangelegenheiten im direkten Kontakt zu lösen mit Behördenmitarbeitenden, weil wir einfach sagen, wir können niemanden zwingen dazu. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum man sagt, man möchte das eben alles nicht. Und womöglich müssen wir dann eben bereitstellen, dass die Infrastruktur auch analog weiter möglich ist, oder?
Ja, bis zu einem gewissen Grade wird das so sein. Also man wird ein Mindestangebot analog vorhalten. Aber ich sprach ja eben schon die Sparkassen an. Sie werden die Sparkassen oder die Banken nicht zwingen können, wirklich in jedem Dorf eine analoge Filiale vorzuhalten. Von daher ist es, glaube ich, dauerhaft hilfreicher für die Menschen, die eigentlich bedroht sind durch die Geschwindigkeit der digitalen Entwicklung, ihnen Unterstützung dabei zu gewähren, trotz der Digitalisierung der Angebote noch mit diesem klarzukommen. Und das heißt, wir können ihre eigene Kompetenz stärken, wir können ihnen aber auch digitale Unterstützung anbieten. Das machen wir zum Beispiel über unsere Ehrenamtlichen in einigen Städten, wo sich junge Studierende zum Beispiel bereit erklären, mit älteren Menschen gemeinsam bestimmte digitale Angebote zu erlernen. Und ja, ich glaube, rein auf die Repräsentanz analoger Angebote noch zu setzen, das wird nur noch eine Übergangsgeschichte sein können.
Johannes, war ja, wenn wir auf die Gesellschaft schauen, die ja auch eine Verantwortung hat, wenn es um die Teilhabe geht. Als Soziologe, sehen Sie die Gefahr, dass da vielleicht auch eine digitale Schere aufgehen könnte? Oder vielleicht sogar schon aufgegangen ist?
Ich denke, da kann ich mich den Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen. Klar sehen wir eine gewisse Spaltung in diejenigen, die in der digitalen Welt leben und solche, die in der digitalen Welt nicht leben oder mit ihr nicht zurechtkommen. Mal, die Zahlen sind ziemlich eindeutig. Die große Mehrheit der Deutschen ist im Internet unterwegs und nutzt Smartphones. Die Zahlen sind weit über 90%. Also wir reden hier über eine kleine Gruppe von denjenigen, die aus unterschiedlichen Gründen abgehängt sind. Und das sollte man ernst nehmen. Andererseits sollte man aber auch die Tatsache in den Blick nehmen, dass der größere Teil der Menschen mit dem Internet und den digitalen Diensten tagtäglich beschäftigt ist und offenbar, das sagen zumindest unsere Studien, unsere Befragungen, damit auch ganz gut klarkommt.
Also ist es auch nach Ihren Beobachtungen wichtig, dass jeder einen Zugang zu digitalen Angeboten findet? Und wenn ja, warum? Ja.
Ich denke schon, wir leben in einer digitalen Gesellschaft und das wird sich auch weiterentwickeln. Gehen Sie mal 100 Jahre zurück, da würden wir jetzt aber diskutieren, ob jeder ein Auto braucht oder nicht und wie wir uns dagegen wehren können, das Autos nutzen zu müssen. Wir werden in Zukunft in einer digitalen Gesellschaft leben. Ob man das gut oder schlecht findet, ist das eine. Ich meine, mein Smartphone ist für mich das Schweizer Taschenmesser zum Leben, zum digitalen Leben. Damit mache ich praktisch alles, was ich früher analog gemacht habe. Ich bin auch bereit zu zahlen. Ich zahle für digitale Abos relativ viel Geld, 75 € im Monat, weil Qualität eben auch den Preis haben muss. Aber letztendlich werden wir in Zukunft digital leben und wenn wir die Gesellschaft umgestalten wollen, zum Beispiel eine nachhaltige Transformation von Verkehr, Energie und anderen Systemen, dann müssen wir uns weiter digitalisieren. Das wird anders gar nicht gehen.
Julian Schellung,
einmal kurz einhalten.
Genau, ich hätte Sie jetzt auch angesprochen, denn das klingt so, als haben wir keine Wahl mehr. Da würden Sie widersprechen?
Ja, absolut. Also weil Herr Reser hatte das schon angesprochen. Häufig funktionieren diese digitalen Prozesse ja einfach nicht so gut, wie das irgendwie erwartet wird. Also ich denke, das Beispiel der Luca-App zeigt das ganz gut. Die Luca-App wurde uns im Frühjahr 2020 verkauft von einem geschäftstüchtigen schwäbischen Popmusikern und einigen überforderten Politikern als das Ticket raus aus der Pandemie, zurück zur weitgehenden Normalität in Gastronomie und Kultur. Heute hängt gefühlt an ungefähr jedem zweiten Mülleimer so ein Luca-QR-Code. Ich habe deswegen mal, war ich mal interessiert zu sehen, wie effektiv ist das denn wirklich? Und die Betreiber der Luca-App sagen, dass sie im letzten halben Jahr 370.000 Warnungen an ihre Nutzerinnen und Nutzer ausgespielt haben. Das heißt 370.000 Mal die Aufforderung zum Test und zur Quarantäne. Nun gab es im gleichen Zeitraum in Deutschland 1,1 Millionen neue Infektionen. Wenn man das mal über den groben Daumen peilt, dann kommt raus, dass diese Luca-App ungefähr 10% des gesamten Infektionsgeschehens erfasst. 10% ist jetzt nicht nichts, aber es ist auch einfach wirklich nicht viel. Also ein exponentielles Wachstum kriegen Sie damit nicht in den Griff. Und das heißt, dort zeigt sich doch, dass irgendwie ja, Erwartungen, Hoffnungen irgendwie geschürt wurden. Mit der Digitalisierung lösen wir jetzt ein großes soziales Problem. Und es hat einfach nicht funktioniert, oder? Das heißt, diese Vorstellung, man hat ein soziales Problem und dann entwickelt man eine App und dann ist es gelöst. Das funktioniert so einfach nicht. Stattdessen, glaube ich, brauchen wir wirklich diese digitale Souveränität, diese digitale Kompetenz, um einzuschätzen, also was ist möglich mit so einer App oder irgendeinem neuen Gadget und was sind auch die Grenzen, was ist einfach nicht möglich. Und diese Grenzen sind, glaube ich, sehr viel enger, als das irgendwie viele in ihrer Hoffnung und auch digitalen Inkompetenz so haben, so sehen. Und also deswegen mache ich mir persönlich gar nicht so viel Sorgen davor, dass ich irgendwann abgehängt werde und keine Bankgeschäfte oder irgendwie Behördengeschäfte oder so mehr machen kann, weil ich kein Smartphone habe, weil, also wie gesagt, diese Digitalisierung läuft überhaupt nicht so problemlos, wie das irgendwie dann häufig erzählt wird.
Wobei man sagen muss, das ist natürlich jetzt ein Beispiel. Wir haben auch die Corona-App und wir wissen alle um den Nutzen, auch wenn es natürlich Anlaufschwierigkeiten gegeben hat bei der Luca-App, auch größere Probleme, die Sie gerade geschildert haben. Dennoch, Johannes Weyer, wenn Sie hören, dass es eben auch Menschen gibt, die das einfach nicht wollen als Soziologe. Die Gesellschaft hat auch damit umzugehen. stehen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir allen Menschen auch das ermöglichen, was ihr Wunsch ist, in dem Falle eben zu sagen, ich entscheide mich bewusst nicht, dass ich das Smartphone so weit in mein Leben lasse. Wie gehen wir diesen Spagat an?
Ja, also ich denke, diejenigen, die sich in freiwillige Selbstisolation begeben, die einfach in dieser digitalen Welt nicht mitmachen wollen, da kann man nichts machen. Das ist dann eben so. Dann sollen die eben, dann sind die eben nicht Teil dieser Welt und sie werden auch nicht Teil einer besseren Welt werden. Denn ich gehe schon davon aus, dass die Digitalisierung uns ein ganz wesentliches Tool ist, das wir brauchen, um zum Beispiel die Energiewende oder die Verkehrswende hinzubekommen. Das werden wir ohne Digitalisierung nicht schaffen. Die ganzen neuen Mobilitätsangebote sind auf Digitalisierung angewiesen. Und dass das anfangs nicht klappen wird, wenn man etwas völlig Neues im Hut zaubert, dass das schief gehen kann, das ist nun mal so, das ist völlig normal. Dinge klappen nicht im ersten Anlauf, da braucht man 2, 3 Anläufe und irgendwann wird es dann funktionieren. Und diejenigen, die keinen Zugang zur digitalen Welt haben, weil sie alt sind, weil sie behindert sind und so weiter, da gibt es auch eine ganz einfache Lösung. Das sind die Stadtteilzentren. Gehen Sie nach Zürich, in jedem Stadtteil gibt es ein Stadtteilzentrum, wo Sie Ihre Kinder betreuen können, wo Sie Ihre Arznei abholen können, wo Sie Banküberweisungen machen können. Das wird die Zukunft sein, dass die digitalen Dienste zu den Bürgerinnen und Bürgern gehen und in Stadtteilzentren man eben alles abrufen kann und kurze Wege hat.
Darf ich vielleicht auch noch mal zu Herrn Schellung und seinem Beispiel mit der Luca-App etwas ergänzen?
Eva Maria Welskop-Defa, ja gerne, als Präsidentin des Deutschen Caritasverbands.
Tatsächlich finde ich das ein sehr wichtiges Beispiel, das deutlich macht, dass gelingende digitale Transformation und gelingende digitale Teilhabe auch zusätzliche Kompetenzen bei der Politik fordert. Die Einführung der Corona-Warn-App, die ja tatsächlich in sehr hohem Maße versucht hat, Datenschutzerfordernisse ernst zu nehmen, wurde nach meiner und nach Einschätzung des Caritasverbandes absolut ungenügend durch gesetzliche Regelungen flankiert. Wir haben das wiederholt im politischen Raum eingefordert, dass genau wie in der Schweiz ein solches Instrument, das in der Pandemiebekämpfung wirksam sein soll, eine gesetzliche Grundlage braucht. Man hat sich da das nicht zugetraut, klar in einem Gesetz zu beschreiben, für welches Ziel die Corona-Warn-App eigentlich eingesetzt werden sollte, welche Anforderungen sie erfüllen soll. Dann hat man sie ohne gesetzliche Grundlage eingesetzt und hat dann tatsächlich zugelassen, dass sie um ein Vielfaches schlechtere Luca-App von manchen Bundesländern als Alternativprodukt eingekauft wurden und hat damit einen totalen Wildwuchs, Irritationen und welche Schäden bei der Bekämpfung der Pandemie in Kauf genommen.
Also
ich sage das nur als Beispiel, um deutlich zu machen, wir werden in der digitalen Transformation immer wieder auch Misserfolge erleben, aber wir müssen daraus auch Schlüsse ziehen, was wir von der Politik fordern, damit der Einzelne, die Einzelne sich darauf verlassen kann, dass da, wo sie im digitalen Raum unterwegs ist, auch die normalen Anforderungen eines Rechtsstaats eingehalten werden.
Daran arbeitet unter anderem auch Johanna Schmölz in der Abteilung Digitalstrategien der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg. Da sind Sie auch zuständig für die Entwicklung und Fortschreibung der Digitalstrategie der Stadt. Frau Eva Maria Welskop-Defa da gerade angesprochen hat, ist ja ein wichtiger Punkt, dass man sagen muss, wir flankieren das auch von der Politik aus, dass es alles irgendwie auch in einem rechtlichen Rahmen läuft. Wie schwierig ist das zeitweise auch, weil die Entwicklung ja doch sehr schnell vorangeht?
Ja, da sprechen Sie einen guten Punkt an und ich glaube, ich kann so einen kleinen Rundumschlag zu den Wortmeldungen sozusagen machen. Natürlich sind Dinge, die ganz schnell entwickelt werden, nicht immer gleich richtig und perfekt. Und sie bergen noch Fehler, aus denen wir dann schnell lernen müssen. Wir in Hamburg haben ein Programm, das nennt sich Digital First und damit meinen wir, dass Digitales Vorrang bekommen soll für eben die Ausgestaltung der Zukunft, aber eben nicht der einzige Weg sein kann. Und nicht nur das, dass wir sozusagen auch immer noch einen zweiten Weg für die, die nicht können oder nicht wollen, für einen gewissen Zeitraum noch offen halten müssen, weil wir niemanden aus der Gesellschaft ausschließen wollen, sondern dieses Programm beinhaltet auch eine bestimmte Herangehensweise, nämlich zu sagen, wir machen kleine Verbesserungen in kleinen Schritten, die sind dann aber trotzdem Verbesserungen, weil eben Dinge möglich sind. Und wir lernen ganz schnell daraus und versuchen sofort besser zu machen. Und ich gebe Herrn Chalon recht, es gibt vieles noch, was überhaupt nicht so läuft, wie wir uns das alle irgendwie vor einiger Zeit vorgestellt haben. Und dann denkt man sich, hier läuft es noch nicht rund und da auch nicht. Aber wir haben durchaus mittlerweile Prozesse entwickelt und Angebote entwickelt, die wirklich durchgängig sind, wo jemand einen einzigen Behördenkontakt hat und alles andere läuft in der Verwaltung dann automatisch. Der muss nicht von Behörde zu Behörde laufen, der muss nicht nochmal was ausdrucken und zur Post bringen und so. Und dafür und auch für alle anderen Regelungen, auch solche rechtlichen Rahmenbedingungen, setzen wir uns auch nicht nur stark ein, sondern haben auch eine eigene Abteilung, die quasi nichts anderes macht, als genau solche Sachen sich genau anzuschauen.
Aber Sie würden schon sagen, da ist noch eine Menge Entwicklungspotenzial auch.
Natürlich, wir müssen für ganz vieles noch die Rahmenbedingungen überhaupt erst schaffen. Manches könnte jetzt schon leichter sein, aber da steht sozusagen das Recht zum Teil noch im Wege, denn überall dort, also das bekannteste Beispiel ist die Schriftformerfordernis. Für ganz viele Vorgänge bräuchten wir nicht eine papierende Unterschrift, aber wir müssen sie trotzdem noch haben, weil es im Gesetz steht. Solche Dinge zum Beispiel muss man sich anschauen. Wenn man Dinge bundesweit vernünftig gestalten will und einheitlich, sodass es einfach ist, dass die Menschen das überall an jedem Ort in Deutschland gleichermaßen erleben, dann müssen wir zum Beispiel sowas wie den Einkommensbegriff, klingt banal, aber wenn von Bundesland zu Bundesland so ein Begriff unterschiedlich erfasst wird oder verstanden wird, können wir die Dienste nicht vernünftig aus einer Hand anbieten und dann gibt es Brüche und dann fühlt sich das unbequem an und uneinheitlich. Da ist noch einiges zu tun, aber nach meinem Dafürhalten sind wir wirklich sehr angestrengt dabei, das gemeinsam zu gestalten.
Und dann haben wir ja auch schon angesprochen, die Medienkompetenz. Eva-Maria Welskop, DEFA, wir sprechen auch nach den Nachrichten noch weiter über die Frage, wie gute digitale Teilhabe aussehen muss, also über die Frage eben der Medienkompetenz, die digitale Kompetenz. Sie haben das auch schon angesprochen. Die ist wie wichtig tatsächlich auch für eine Teilhabe, auch wenn wir hören, es muss noch viel entwickelt werden, aber über kurz oder lang, haben Sie auch gesagt, ist es wichtig, alle mitzunehmen, aber dann eben auch richtig mitzunehmen.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und nicht nur bei den einzelnen Bürgern und Bürgerinnen, sondern wir stellen auch fest, dass die Medienkompetenz unserer Beschäftigten in der Caritas gesteigert werden musste und muss. Wenn eine Beschäftigte in einer Behinderteneinrichtung tatsächlich einen Menschen mit Sehbeeinträchtigung, einen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung dabei anleiten und unterstützen möchte, seinerseits einen Laptop, ein Tablet zu benutzen, um wunderbare neue Angebote zu nutzen, die es für diese behinderten Menschen gibt, dann muss auch die Beschäftigte neue Kompetenzen im Umgang mit den digitalen Tools erwerben. Und deswegen gilt bei uns Train the Trainer, steht am Anfang einer Kette des digitalen Kompetenzaufbaus im Sozialen, damit tatsächlich gilt, dass sozial braucht digital, die soziale Teilhabe wird gestärkt durch die neuen digitalen Angebote und da sehen wir viele, viele Chancen, gerade auch, ich sprach es schon an, für Menschen mit Behinderung, die ja ganz wunderbar unterstützt werden können durch neue Apps, aber auch durch Pflegerobotik, die teilweise jetzt doch sehr nutzerorientiert entwickelt wird.
Eva-Maria Welskop, DEFA, Sie werden uns gleich verlassen, aber ich danke Ihnen schon mal bis hierhin, dass Sie sich beteiligt haben, das eingebracht haben, was Sie eingebracht haben. Sicher sehr, sehr wichtige Punkte, auch wenn wir auf die Menschen in dieser digitalen Transformation schauen. Julian Chalon, Sie sind 30 Jahre, haben Sie uns gesagt. Sie haben uns auch klar gemacht, dass Ihnen das Smartphone nicht so viel bedeutet wie vielleicht anderen Menschen in dieser Runde. Aber wenn Sie auch hören, was Johanna Schmölz gesagt hat, dass da vieles ja weiterentwickelt wird, auch zum Vorteil eben der Nutzerinnen und Nutzer. Würden Sie sagen, vielleicht löst sich da der Widerstand nochmal und Sie greifen doch beherzter auch privat zum Smartphone?
Also ich würde das eigentlich gerne vermeiden. Ich würde, glaube ich, diese Phase des Smartphones gerne überspringen. Ich steige dann direkt wieder ein, wenn es losgeht mit Hologrammtechnologien oder so. Aber also das Smartphone ist in meinen Augen eben wirklich irgendwie ist mit sehr vielen Hoffnungen, sehr vielen Erwartungen verbunden und löst die dann eigentlich nicht so richtig.
Wir haben Sie aufgefordert, uns zu schreiben, uns anzurufen. Anders Wolf hat uns geschrieben, er ist Informatiker und möchte einmal behaupten, dass die digitale Welt gar nicht so schwer ist. Man braucht seiner Ansicht nach nur Neugier und so etwas wie Anstrengungsbereitschaft. Man sollte sich nicht immer ablenken lassen vom Fernsehen oder vom Spielen. Man sollte einmal versuchen, mit dem Computer ein Problem zu lösen durch Programmierung oder mit einem Programm. Und dann stellt man fest, dass die größte Herausforderung das Verstehen des Problems ist und die Umsetzung mit dem Computer ist sehr einfach. Das spricht sicherlich nicht allen unserer Hörerinnen und Hörer aus dem Herzen. Wie ist das, auf Distanz zu gehen, wenn die digitale Welt fremd erscheint? Da sprechen wir gleich weiter nach den Nachrichten. Wenn Sie mögen, können Sie sich weiter beteiligen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die ich noch einmal wiederhole. 00800 4464 4464. Und ich bedanke mich bei Julian Schellong, der uns begleitet hat bis hierhin, und Eva-Maria Welz. Wie gesagt, wir hören uns gleich nach den Nachrichten ansonsten wieder auf Distanz, wenn die digitale Welt fremd erscheint. Da freue ich mich auf Ihre Anrufe und Ihre Mails.
Welcome to the Internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the Internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the Internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome to the Internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the Internet. Hold on to your socks, 'cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised. You know you like it, you whore. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your ears. A healthy breakfast option, you should kill your mom. Here's why women never fuck you, here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Ich grüße Sie herzlich. Unsere Welt wird immer digitaler, aber nicht für alle. Manchen fehlt der Zugang, manche entscheiden sich ganz bewusst gegen das Netz. Manchen ist dabei auch einiges unheimlich. Auf Distanz, wenn die digitale Welt fremd erscheint, darum geht es heute in dieser Lebenszeit. Und mit dabei sind weiter der Techniksoziologe Johannes Weyer, die Digitalstrategin Joanna Schmölz und Karin Bickelmann ist neu dazu gestoßen und in der Leitung von der Landesmedienanstalt des Saarlands, wo sie die Abteilung Medienkompetenz leitet. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Frau Bickelmann, wir haben hier viel über digitale Möglichkeiten gesprochen, über Partizipation und Teilhabe. Können Sie sich auch privat ein Leben ohne Internet vorstellen?
Ehrlich gesagt würde mir das im Moment schwer fallen, denn das Internet bietet einfach ganz viele Möglichkeiten. Natürlich kann man sich auch anderswo informieren, aber ich muss sagen, im Moment ist Internet für vieles der einfach schnellere Weg. Mein Vater sagt, schau im Lexikon, das habe ich meistens schneller, als wenn ich nachgeblättert habe. Meine Mutter meint, naja, dann musst du im Telefonbuch nachschauen, wo die Nummer findest. Auch das habe ich meistens schneller im Internet. Also gerade diese Recherche oder Informationen, die ich oft benötige, die bekomme ich tatsächlich im Internet relativ schneller.
Das heißt, Ihr Bücherregal ist langsam leer?
Im Gegenteil. Ich liebe nach wie vor, es zu lesen. Und ich finde, es ist auch ein haptisches Erlebnis, im Buch mal umzublättern. Also da muss ich sagen, da kann ich mich tatsächlich nicht mit anfreunden, im Internet Bücher zu lesen.
Der Zugang ist das eine und der Umgang damit das andere, Medienkompetenz. Das ist ein großes Stichwort für Sie. Es gibt eben auch Menschen, die sich nicht kompetent genug fühlen angesichts auch der Gefahren, die das Internet auch in sich birgt. Was sagen Sie denjenigen?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, das wir schon vor vielen Jahren erkannt haben. Einerseits sind es die Ängste derjenigen, die sich nicht so gut im Internet auskennen. Und zum Zweiten ist es der persönliche Nutzen, der in Frage gestellt wird. Wir sagen, es ist unheimlich wichtig, dass ihr lernt, damit umzugehen, dass jeder versucht, das aus den modernen Medien, den digitalen Medien herauszuziehen, was für ihn selber wichtig ist und ihn selber in seinem Leben auch weiterbringt. Dazu brauche ich nicht nur die technische Kompetenz und den Zugang, wie wir ja in der Stunde vorhin auch schon gehört haben. Ganz, ganz wichtig ist hier die Medienkompetenz. Und die Digitalkompetenz ist tatsächlich für mich in den letzten Jahren so ein Teilbereich oder eine Weiterentwicklung der Medienkompetenz geworden. Medienkompetenz heißt eben nicht nur technisch damit umgehen können, sondern es heißt, das Ganze kritisch zu hinterfragen, souverän und selbstbestimmt die Medien zu nutzen, so wirklich unter dem Stichpunkt inhaltliche Medienkompetenz, die Medien selbstbestimmt ausgewählt, souverän, kritisch zu nutzen und mich nicht von ihnen benutzen zu lassen.
Das heißt, die Medien auch verstehen, die digitalen. Günter Klose ist in der Leitung, hat uns angerufen, ist meinem Aufruf gefolgt, hat die 00800 446 4464 gewählt. Guten Morgen, Herr Klose.
Ja, einen guten Morgen in die Runde.
Wie nutzen Sie die digitalen Medien?
Ja, tatsächlich natürlich auch schon privat. Ich bin seit ca. 35 Jahren IT-Techniker und habe angefangen noch weit vor dem Internet. Das waren noch Zeiten des Akustikkopplers und habe die Entstehung des Facebook mitbekommen, Google, Twitter und sämtlichen anderen Geschichten, die es da so gibt. Und habe tatsächlich bis heute nicht, es wird immer gesagt, privat wird immer gedacht, du bist doch bei Facebook, sag mal, wie heißt denn du, oder wo findet man? Ich war noch nicht ein einziges Mal bei irgendeinem solcher Anbieter, weil sich mir der Sinn nicht erschließt. Ich habe die Sinnhaftigkeit bis heute nicht richtig verstanden, denn mein Leben findet tatsächlich im Realen statt. Ich habe soziale Kontakte, auf der Arbeit als auch privat. Und wenn ich zu Hause bin, die Tür zumache, dann setze ich mich noch stundenlang hin und fummel da irgendwas bei Facebook oder Twitter rum. Ich tausche mich tatsächlich so aus im realen Leben, lese auch die Zeitung, habe auch keine E-Books, habe Bücher, die ich kann mit einem E-Book einfach nichts anfangen. Das hat auch nichts mit Nostalgie zu tun oder sonst was, sondern es ist nicht romantisch, auch nicht zweckhaft.
Ja. Und wenn Sie das so erzählen, dann ist das ja das eine, die Kontakte über soziale Medien irgendwie zu pflegen, diese ganzen Plattformen zu nutzen. Das andere ist ja, die Angebote zu nutzen, die es gibt, um ja zum Beispiel Zugänge zu Behörden zu haben, um im Gesundheitswesen vielleicht irgendwie sich Informationen oder auch Daten runterzuholen. Wie ist das da?
Genau, das hatte ich gestern tatsächlich noch diskutiert mit diesem Ausweis, der ja die Möglichkeit des Online-Zugangs bei den Ämtern ermöglichen soll. Aber es hakelt tatsächlich noch streckenweise sehr, sehr stark. Wir sind noch lange nicht digitalisiert. Das wird auch noch dauern. Das würde Sinn machen, zum Beispiel ein Auto an- und abmelden oder den Wohnsitz umzumelden. Aber das ist tatsächlich noch alles in den Kinderschuhen, leider.
Günter Klose, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und uns berichtet haben, wie Ihr Umgang mit dem digitalen Angebot ist. Wir haben sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer, die uns angerufen haben, geschrieben haben. Und einen kleinen Teil davon kann uns meine Kollegin Susanne Sarre zusammenfassen, die im Nachbarstudio sitzt.
Wahnsinnig viele Mails, die reingekommen sind. Und zwar teilen die sich so in zwei Seiten auf. Die eine Seite sagt, das Internet ist doch einfach. Warum nutzt das denn nicht jeder? Das ist doch gar nicht so schwer, wenn man sich wirklich mal daran setzt. Und die andere Seite sagt, naja, das hängt nicht nur ältere Menschen ab, sondern das geht einfach alles viel zu schnell. Da kommt man kaum mit. Viele merken an, dass das viel zu viel mit Kommerz zu tun hat und viel zu viel Kommerz dahinter steckt und wünschen sich immer mehr analoge Dialoge. Und viele sind auch besorgt, selbst später abgehängt zu werden. werden. Zum Beispiel schreibt Daniela Übelhör, sie ist 38 Jahre alt. Es mag pathetisch klingen, aber schon seit Jahrzehnten habe ich die große Angst, im Alter irgendwann genauso hilflos und befremdet vor technischen Entwicklungen zu stehen, wie viele aus meiner Eltern- und Großelterngeneration. An den digitalen Angeboten sehe ich bei allen potenziellen Gefahren vieles, das vorteilhaft und bequem ist und auch schlicht und einfach Spaß macht. Ich fände es für mich aber wirklich schlimm, in einigen Jahrzehnten die Welt, in der ich lebe, nicht mehr zu verstehen, nur weil ich mich nicht mehr mit neuen Technologien und veränderten Nutzeroberflächen auseinandersetzen wollte. Andere sagen zum Beispiel, dass die Leute denkfaul und deswegen abgehängt sind. So schreibt zum Beispiel Knut Herwig, er ist Callcenter-Mitarbeiter. Er erlebt täglich die Ablehnung von allem Digitalen bei den Menschen, mit denen er spricht. Und viele Gespräche ziehen sich deswegen in die Länge, weil Anruferinnen und Anrufer die App nicht einrichten können und sich aber auch damit gar nicht befassen wollen. Und er sagt, das könnte doch auch mit Denkfaulheit und Bequemlichkeit zu tun haben. Zum Thema langsam schreibt auch Michael Weiß beispielsweise, dass er findet, dass das Ganze doch viel zu langsam geht mit der Digitalisierung in Deutschland, wie sie vorangetrieben wird, und dass das eine Hochtechnologie und einem Industrieland gar nicht würdig wäre. Im Allgemeinen kann man zusammenfassen, ganz, ganz viele Ängste auch bei vielen Hörerinnen und Hörern, die schreiben, dass sie sich wünschen, dass das einfach langsamer geht und sie mitkommen. Und vor allen Dingen der große Wunsch und die Sehnsucht nach analogen Gesprächen, nach Gesprächen abseits von Social Media, und dass diese nicht verloren gehen. Vielleicht noch eine Meldung zum Schluss. Und zwar schreibt zum Beispiel Herr Dietz, er wünscht sich, dass Menschen ohne Smartphone nicht als abhängig gelten. Er sagt, ich selbst nutze privat auch kein Smartphone generell, weil ich weiß, was die Technik alles kann. Mein Punkt, der erste Sprecher sprach von Menschen, die noch nicht erreichbar dafür sind. Ich plädiere dringend dafür, in Zukunft allen die Möglichkeit zu geben, sich trotz und auch nur notwendiger Digitalisierung ohne Smartphone bewegen zu können, ohne benachteiligt zu werden. Und außerdem müssen wir die Möglichkeiten, mit Menschen in Behörden und so weiter sprechen zu können oder Dinge auf Papier zu erledigen, in Zukunft weiter gewährleisten, da sonst bei aller Zeitersparnis und Effektivität die Menschlichkeit verloren geht. So viel erstmal als einige Hörerinnen und Hörermeldungen, die gerade reinkommen.
Ja, danke Susan Sarre für diese Zusammenfassung. Und man merkt es deutlich, wie Sie es ja auch beschrieben haben, dass es da zwei Richtungen gibt. Die einen, die sagen, naja, so schwer ist das doch alles gar nicht. Die anderen, die Sorge haben, dass es alles viel zu schnell geht. Wenn wir das mal in der Runde besprechen wollen, Karin Bickelmann, Medienkompetenz ist Ihr großes Thema. Sie betreuen Medienprojekte in der Landesmedienanstalt des Saarlandes. Da geht es ja auch gerade darum zu gucken, wie bekommt man die Menschen auch mitgenommen in dieser digitalen Transformation. Wenn Sie das hören, was die Hörer da beschrieben haben, würden Sie sagen, dass das, was Sie auch erleben in der Landesmedienanstalt bei den Nutzerinnen und Nutzern?
Ja, auf jeden Fall. Also da spricht ja auch teilweise so ein bisschen Furcht vor der Zukunft auch raus. Ne? Also Medienkompetenz ist etwas, das ist halt etwas, das spricht dem lebenslangen Lernen entgegen. Ne? Also wir müssen lebenslang lernen und die Medienkompetenz muss auch stetig weiterentwickelt werden. Keiner von uns hätte vor 20, 30 Jahren gedacht, was wir heute alles an Medien haben, worüber wir verfügen und welche Dienste sich uns offenbaren oder die halt eben noch entwickelt werden, gerade im Moment. Ne? Wir reden über autonomes Fahren, wir reden über Digitalisierung in der Industrie, wir reden über künstliche Intelligenz. Ich kann gut verstehen, dass das vielen Hörerinnen und Hörern Angst macht, aber es kommt halt eben darauf an, sich auch damit so ein bisschen auseinanderzusetzen und sich damit auszukennen. Ich muss halt eben auswählen, so wie früher bei dem Punkt, welche Zeitung hole ich mir ins Haus, muss ich ja auch überlegen, welcher Zeitung vertraue ich oder welchem Fernsehsender möchte ich die Informationen von dem präsentiert bekommen und von welchem nicht. Und im Internet ist das Ganze halt nochmal eine Nummer höher potenziert. Auch da muss ich auswählen und kritisch hinterfragen. Und da haben wir das Riesenproblem, und das ist von Kindesbeinen an, dass Medienkompetenz sich nicht allein durch Techniknutzung erschließt. Ich kann Medienkompetenz nicht von mir aus selbst erwerben. Ich muss es insbesondere in jüngeren Jahren vermittelt bekommen. Und da haben wir noch einen großen Nachholbedarf, insbesondere von Pädagogenseite, aber auch von Eltern und Menschen, die, wir haben eben auch über Behinderte gesprochen, die betreuend sind. Ja, also auch in Pflegeheimen zum Beispiel. Da braucht es noch ganz viel Multiplikatorenschulung, dass man diese halt eben mitnimmt, um in dieser Vermittlungskompetenz tätig zu werden. Die Frau Walzkopf-Differ hat eben was ganz Schönes gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Sie hat davon gesprochen, Digitalassistenz als Regelleistung irgendwie einzurichten. Und das ist zum Beispiel etwas, das haben wir in der Landesmedienanstalt sehr, sehr früh erkannt. Wir haben vor 15 Jahren ein Projekt entwickelt, Onliner Land Saar, wo Menschen gerade das bekommen. Sie bekommen Assistenz, sie bekommen Hilfe dabei, sich mit den Medien auszukennen und halt eben nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich. Und das ist ein lebenslanger Prozess, da muss jede von uns sich so ein bisschen an die eigene Nase fassen und überlegen, was bringt denn die technologische Entwicklung für uns selber, wo bringt es mir einen Nutzen? Und wo kann ich, wie Herr Schellung, halt eben darauf auch verzichten, zumindest vorübergehend.
Also aber wir sind einfach wirklich gefragt, Wissen ist Macht, auch eben in der digitalen Welt. Professor Johannes Meyer, Sie sind Techniksoziologe an der TU Dortmund und beobachten, wie sich die Technologien auf unsere Gesellschaft ja auch auswirken und wie sie sie auch verändern. Wie blicken Sie da in die Zukunft? Was kommt da auf uns zu?
Ich blicke eigentlich eher optimistisch in die Zukunft. Also die Angst, abgehängt zu werden und im Alter nicht mehr klarzukommen, das kann ich nachvollziehen. Andererseits beobachte ich im Supermarkt immer wieder, dass ältere Menschen sich ihren Einkauf zum Auto bringen lassen müssen, weil sie ihn selbst nicht mehr transportieren können, und sich dann aber ins Auto setzen und nach Hause fahren. Also ich bin so verhalten optimistisch, dass wir in Zukunft auch im digitalen Bereich Lösungen für diejenigen finden, die beeinträchtigt oder eingeschränkt sind. Und gerade was Mobilität anbetrifft, wir entwickeln momentan ein Mobilitätssystem, dass sie in Zukunft gar kein Auto mehr brauchen. Dann brauchen sie aber ein Smartphone, um es bestellen zu können. Also ich bin eher optimistisch, dass die digitale Welt sich weiterentwickeln wird, dass wir Fehler haben werden und dass wir auch lernen müssen, mit diesen Fehlern umzugehen. Und die kommen zum Teil aus der Geburt des Internets. Die Geburtsstunde des Internets in den 80er Jahren war die Idee des freien, offenen, anarchischen Internet, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Ich denke, von der Idee müssen wir uns verabschieden. Wir müssen schon ein sicheres Internet erfinden, wo jeder auch die Souveränität über seine Daten hat. Und dann werden wir, glaube ich, optimistisch in die Zukunft gucken können.
Aber da hört man auch wieder raus, wir müssen uns alle weiterentwickeln. Aber wie technikaffin ist unsere Gesellschaft? Also wie ist Ihre Beobachtung und Prognose? Geht die Gesellschaft diesen Weg auch mit Freude mit?
Ja, also wir haben mehrere Studien gemacht. Wir haben mit Pilotinnen und Piloten gesprochen, Interviews gemacht, großzahlige Befragungen gemacht. Wir haben jetzt eine große Studie zum Vertrauen in digitale Dienste gemacht. Die ist leider immer noch in Peer Review, also noch nicht veröffentlicht. Also die Daten, die wir aus unseren Studien der letzten 10 Jahre haben, sprechen eigentlich ein Bild, dass der überwiegende Teil der Menschen technikaffin ist, optimistisch in die Zukunft guckt und eine hohe Datenschutzsensibilität hat. Das hat uns auch überrascht. Aber eben auch ein sehr hohes Vertrauen in digitale Dienste. Also die Fraktion der Misstrauischen, die ist wirklich sehr, sehr klein. Und diejenigen, die sich den digitalen Diensten und der digitalen Welt verschließen, ist sehr, sehr klein. Also wir sind eigentlich überrascht, weil man ja immer wieder hört, wie schädlich das alles ist, wie sehr man die Kontrolle verliert, dass man die Algorithmen im Hintergrund nicht versteht und so weiter. Also unsere Daten sprechen eigentlich eine andere Sprache.
Johanna Schmalz, Sie arbeiten in der Abteilung Digitalstrategie in der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg. Ein Teil Ihrer Arbeit ist auch das Ausarbeiten und die Gestaltung der digitalen Stadt, die wie aussehen soll. Wie sieht da die Zukunft aus unserer Städte?
Na, sie soll so aussehen, dass Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen sich darin wohlfühlen und sagen, das ist eine Stadt, in der ich gerne bin und in der ich gerne lebe. Und da fängt genau unsere Arbeit an, zu schauen, für wen machen wir denn das eigentlich? Also wir machen ja zum Beispiel gerade Digitalisierung, die unsere Gesellschaft nun sehr in den Wandel gebracht hat, machen wir ja nicht, weil Technik so toll ist und wir sagen, das ist alles so fancy, das müssen wir unbedingt alles haben, sondern wir versuchen zu gucken, welches Problem lösen wir für wen oder wo können wir das Leben schöner, komfortabler, nachhaltiger, umweltfreundlicher oder wie auch immer gestalten. Und da müssen wir, und das ist glaube ich etwas, wo wir alle zusammen in einem Lernprozess sind, begreifen, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das kann weder die Verwaltung oder die Politik alleine, das kann auch nicht die Wirtschaft alleine machen. Da müssen wir alle so ein Stück weit an einem Strang ziehen und über den eigenen Teller hinausschauen und uns in diese neue Zukunft wagen.
Da schauen wir gleich nochmal gezielter drauf, denke ich, denn da haben Sie ein Stichwort genannt, ein wichtiges, nämlich für wen macht man das eigentlich? Eine Hörerin ist in der Leitung, die uns aus Lübeck angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Ja, welches Angebot nutzen Sie im Internet?
Ich nutze immer nur Informationen und auch die E-Mail, um eben auch mal ganz schnelle Nachrichten oder Terminvereinbarungen weitergeben zu können oder zu erhalten. Aber das in ganz wenigen Fällen. Wir besitzen auch kein Smartphone, weil wir das alles nicht erforderlich finden. Wir benutzen alles, wie man das gewohnt ist, per Telefon oder Nachrichten höre ich im Radio. Das hole ich mir selber nicht, oder im Fernsehen, das hole ich mir selber nicht aus dem Internet. Und einkaufen gehe ich auch nicht über das Internet, weil ich finde, dass die Städte erhalten bleiben müssen, die Innenstädte nicht verarmen dürfen. Und ich auch selber gerne sehe, was kaufe ich da und oder wie groß ist das Angebot oder wie sieht das aus in Natura. Und es belastet nicht zu sehr den Verkehr und belastet auch nicht zu sehr die Umwelt durch Verpackungsmaterial und so weiter. Und ich finde es furchtbar, den Gedanken furchtbar, dass auch Häuser vernetzt werden, dass alles übers Internet gesteuert werden soll, wenn die Elektrik ausfällt, was dann bei hoher Benutzung ja wahrscheinlich auch häufiger vorkommt oder durch Wettereinflüsse vorkommt, dann ist man völlig hilflos und abgeschnitten. Und das soziale Gefüge leidet auch darunter. Ich finde es keine positive Entwicklung. Ich sehe es bei den Kindern, ich sehe es bei den jungen Leuten, die auf der Straße, wenn sie mit mehreren jungen Leuten zusammenstehen, dann hat jeder ein Handy in der Hand oder ein Smartphone und guckt da rein, statt einen Gedankenaustausch stattfinden zu lassen. Oder Mütter, die ihre Kinderwagen schieben, kümmern sich nicht um ihre Kinder, sondern die gucken auf ihr Smartphone. Das finde ich
gesagt, Sie haben gesagt, Sie nutzen das Internet sehr gezielt und Sie möchten gar nicht so viel mehr Nutzen daraus ziehen, weil das ist eigentlich schon das, was Sie brauchen. Wenn Sie aber hören, was unsere Gesprächsteilnehmenden hier gesagt haben, wie die Zukunft gestaltet werden kann und welche Vorteile da auch womöglich für die Gesellschaft heraus entstehen. Haben Sie dann Sorge, dass Sie vielleicht irgendwann gezwungen sind, auch mehr im Internet sich zu bewegen?
Das passiert ja schon. Ich muss ja schon meine Steuererklärung über das Internet machen und da geht so vieles schief und da stürzt so vieles ab, ständig stürzt etwas ab. Oder wenn ich eine falsche Rechnung bekomme, die ich noch per Post bekomme und ich sehe, die ist nicht richtig, die ist nicht korrekt, dann kriege ich keinen Gesprächspartner an die Hand oder ans Telefon, um damit eine Sache zu klären. Das ist sowas von schwierig. Auch übers Internet ist das sowas von schwierig, solche Dinge zu klären. Man muss einfach vieles vor Ort klären können. Wenn ich meine Energierechnung bekomme, gehe ich zu den Stadtwerken und gebe meine Daten da persönlich ab und spreche mit jemandem. Das ist viel erfolgreicher, als wenn ich das übers Internet mache.
Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben aus Lübeck und uns das geschildert haben, Ihren Umgang mit den digitalen Angeboten. Johanna Schmölz, Sie haben uns ja kurz schon gesagt, es gibt eine Digitalstrategie für Hamburg. Das Haus der digitalen Welt ist ein großes Projekt. Wenn wir aber mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer uns so übermitteln im Laufe dieser Sendung, hat sich da deutlich gezeigt, es gibt Hörerinnen und Hörer, die sind sehr begeistert von den neuen Möglichkeiten. Es gibt andere, die sind ein bisschen zögerlicher. Wieder andere sagen, sie möchten manches gar nicht und fühlen sich, wie auch gerade die Hörerin, durchaus auch manchmal gegängelt, dass sie Dinge tun müssen. Wie nehmen Sie die Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit?
Also wir versuchen das natürlich auf verschiedenen Wegen. Wir gucken uns zum einen an, was sind denn die konkreten Bedürfnisse? Also wo können wir das, was ich vorhin schon einmal angedeutet habe, wo können wir konkrete Probleme lösen? Nur um ein Beispiel zu nennen, wenn Sie früher in Hamburg ein Kind bekommen haben, so wie überall anders in Deutschland und auf der Welt, mussten Sie eine riesige Anzahl an Behördenvorgängen starten. Sie haben sich die ersten Tage mehr um Behördengänge als um Ihr Kind gekümmert. Wenn Sie jetzt ein Kind in Hamburg bekommen, füllen Sie ein einziges, einseitiges Formular aus und danach passiert alles automatisch. Sie bekommen das Kindergeld automatisch, die Geburtsurkunde und so weiter. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Das heißt, wir versuchen an den Stellen, wo es irgendwie geht, das Leben der Menschen zu erleichtern. Und an anderen Stellen versuchen wir sehr wohl eben die dringend erforderlichen auch analogen Orte der Zusammenkunft zu schaffen. Eben das, was Sie gerade erwähnt haben mit dem Haus der digitalen Welt, wollen wir einen solchen Ort schaffen. Wir nennen es liebevoll das öffentliche Wohnzimmer der Stadt, wo sich Menschen einfach konsumfrei begegnen können, wo sie auch mit der digitalen Welt explizit in Berührung kommen können, und zwar ohne das aufgedrängt zu bekommen, sondern wo sie Möglichkeiten und den Nutzen von bestimmten Dingen einfach erleben können, ohne sich gezwungen zu fühlen, das auch tatsächlich zu nutzen, aber wo sie vielleicht auch zum Teil das Spektrum an Möglichkeiten erfahren können. Wenn sie wollen, könnt ihr sie dann vor Ort auch darüber was lernen und sich von anderen auch helfen lassen. Wir erhoffen uns, dass nicht nur diese digitalen Kompetenzen dort gefördert werden, werden, sondern auch der gesellschaftliche Zusammenhalt, der auch, muss man ja auch ehrlich sagen, durch auch soziale Medien und durch die Individualisierung der Gesellschaft schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Und wir sehen sehr wohl an Beispielen in der ganzen Welt, dass solche dritten Orte, die weder das persönliche Zuhause sind, noch Schule oder die Arbeitsstätte, dass solche Orte wirklich gebraucht werden und von den Menschen sehr gerne angenommen werden. Insofern ist es wie so eine Art Versuch, die analoge und die digitale Welt so ein bisschen zusammenwachsen zu lassen und mehr darauf zu gucken, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten und gar nicht so sehr zu fragen, ist das alles analog oder digital, sondern wie wollen wir in Zukunft leben, sodass wir gut leben können.
Dennoch bleibt ja die Frage, auch wenn Sie gerade das Stichwort Bürgerbeteiligung genannt haben, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, was das möglicherweise auch mit Wahlen und anderem bedeutet, wenn wir in diese digitale Transformation auch noch tiefer gehen. Wo bleiben die, die da nicht mitmachen wollen oder auch können?
Also wenn es nach mir geht und nach dem, was ich in meinem Wirkungskreis, also sind wir uns alle einig, dass wir natürlich die meinetwegen nichts vermissen und sagen, ich habe alles, was ich brauche, ich muss nicht unbedingt an allem teilhaben, dann soll keiner zu seinem Glück gezwungen werden. Und natürlich sehen wir gerade jetzt, wenn aus Verwaltungssicht immer die Pflicht, für alle zugänglich zu sein. Da können wir nicht sagen, bloß weil wir Digitales irgendwie praktischer finden, setzen wir das jetzt um und alle sollen damit glücklich werden. Natürlich müssen wir auch die Wege offen halten, dass alle Menschen Zugang dazu haben, ohne und nicht benachteiligt werden.
Aber gerade, wie gesagt, nochmal auch mit Blick auf Bürgerbeteiligung, auf Wahlrecht und Ähnliches mehr, wo es ja wirklich darum geht, auch Entscheidungen möglicherweise mitzutreffen. Johannes Weyer, wenn wir da nochmal auf diejenigen schauen, die es vielleicht wirklich auch nicht können. Was kann ein Ausschluss aus dieser digitalen Kompetenz bedeuten in der Gesellschaft?
Ja, das haben wir ja sehr ausführlich beleuchtet, was das bedeutet, nicht teilhaben zu können. Deswegen muss es Angebote geben. Das ist ja mehrfach gesagt worden. Die digitale Teilhabe muss durch verschiedene Angebote erläutert werden. Lassen Sie mich ganz kurz einmal auf die Hörerin Frau Bunde eingehen, die ja die analoge Welt beschrieben hat, in der man alles zu Fuß macht.
Ja.
Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich finde das sehr charmant und deswegen habe ich auch Stadtteilzentren vorgeschlagen, wie in Zürich, wo man alles zu Fuß machen kann und wo das Analoge und das Digitale, so wie Frau Schmelz das gerade gesagt hat, miteinander verschmelzen können. Ich denke, die digitale Welt hat natürlich auch eine Menge Vorteile. Ich denke an die Wissenschaft, wie ich sie heute betreibe. Das war früher mühsame Informationssuche. Ich musste Informationen suchen, sammeln, sortieren und so weiter. Der Steuerzahler hat da viele Arbeitsstunden bezahlt, in denen ich eigentlich lästige Sachen gemacht habe, die man heute mit wenigen Mausklicks macht. Und vielleicht, wenn wir nochmal einen Blick auf die Corona-Pandemie werfen, ich überlege immer, was wäre gewesen, wenn die Corona-Pandemie vor 20 Jahren in der analogen Welt ausgebrochen wäre, in dieser analogen Welt, die Frau Bunde beschrieben hat, wo man alles zu Fuß macht und alles im persönlichen Kontakt. Ich glaube, das gesellschaftliche Leben wäre komplett zusammengebrochen. Die Digitalisierung hat uns ermöglicht, in Kontakt zu bleiben, natürlich eingeschränkt, klar. Sie hat uns ermöglicht, weiter Wissenschaft zu betreiben. Sie hat uns ermöglicht, weiter Unternehmen zu betreiben und so weiter und so fort. Von daher sehe ich eigentlich, dass die analoge Welt und die digitale keine Widersprüche sind, sondern muss sie zusammenführen, intelligent zusammenführen. Aber ohne Digitalisierung werden wir nicht auskommen. Und wir müssen eben Angebote für diejenigen entwickeln, die Schwierigkeiten haben.
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Karin Bickelmann von der Landesmedienanstalt des Saarlands. Sind Sie da zuversichtlich, dass wir das schaffen, alle diejenigen teilhaben zu lassen, die teilhaben wollen?
Ja, da bin ich völlig von überzeugt, dass wir das schaffen werden. Und zwar, weil das Bewusstsein dafür, dass eben diese Vermittlungskompetenz da sein muss, die wird immer höher. Und das Internet an sich ist nie gut oder böse, sondern es kommt immer darauf an, was wir daraus machen.
Und das ist ein super Schlusswort. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen tollen Freitagnachmittag.